Bosnien-Herzegowina war eine Teilrepublik Jugoslawiens seit dem Zweiten Weltkrieg und hat sich dann 1992 im März nach einem Referendum als letzte Teilrepublik, also nach Kroatien und Slowenien, für unabhängig erklärt. Mit der Anerkennung dieses neuen Staates brach dann auch der Bosnienkrieg aus, der dann eben bis 1995 dauerte. Das Dayton-Friedensabkommen war ein sehr umfassendes Friedensabkommen. Das hat dann gleich auch eine Verfassung für Bosnien geschaffen und diverse Regelungen getroffen über die Verhältnisse zwischen Bosnien, seinen Nachbarländern, der internationalen Gemeinschaft etc. Der Hauptgrund des Krieges war eigentlich, dass die unterschiedlichen Ethnien eben unterschiedliche Zielsetzungen mit oder ohne diesen Staat hatten und die internationale Gemeinschaft dann am Ende des Krieges versucht hat, einen Staat für alle drei Ethnien zu schaffen, der dann eben auch entlang ethnischer Grenzen definiert wurde.
Kannst du erklären, wie die Gliederung des Staates aussieht?
Ich versuche jetzt mal das so ganz grob zu machen. Also Bosnien besteht aus zwei Landesteilen, den sogenannten Entitäten. Die eine Entität ist die Republika Srpska und die andere Entität die Föderation Bosnien-Herzegowina. Die Republika Srpska ist als territoriale Vertretung der serbischen Ethnie und die Föderation als territoriale Vertretung der kroatischen und bosniakischen Ethnie gedacht. Es gibt dann ein Parlament und auch eine Präsidentschaft auf zentralstaatlicher Ebene, die sind aber relativ schwach im Vergleich zu den Entitäten. Also die meisten politischen Entscheidungen werden in den Entitäten getroffen. Und es ist eben eine sehr starke föderale Struktur, die dieser Staat hat.
Deutschland hat auch eine föderale Struktur. Was macht das der bosnische Staat an sich viel schwächer als die Bundesrepublik zum Beispiel?
Die zentralstaatliche Ebene hat in der Verfassung eben nur relativ wenige politische Bereiche überhaupt zugeschrieben bekommen. Der Zentralstaat in Bosnien ist verantwortlich für Außenpolitik, Zoll- und Transportwesen, Immigration, Handel und dann auch so kleine Sachen wie Radarüberwachung etc., aber dann relativ unwichtige Aufgaben noch. Und sämtliche andere Aufgaben fallen dann den Entitäten zu. Also auch beispielsweise die Kontrolle über die Polizei und bis 2006 auch die Kontrolle über das Militär, wobei das mittlerweile geändert wurde und es jetzt gesamtstaatliche Streitkräfte gibt. Und dann ist es beispielsweise auch so, dass die Entitäten Staatsbürgerschaften ausstellen können und besondere diplomatische Beziehungen mit Nachbarstaaten pflegen können. Bundesländer in Deutschland können auch diplomatische Beziehungen mit Nachbarregionen in einzelnen Ländern haben. Also ich meine, Horst Seehofer war jetzt auch gerade in Russland, aber es findet einfach immer viel mehr in Absprache mit der Bundesregierung statt und mit dem Zentralstaat. Und eben auch das Gewaltmonopol liegt viel mehr beim Zentralstaat als in Bosnien.
Im Gegensatz zu seinen Nachbarstaaten Kroatien und Serbien, die jeweils schon eher von einer Ethnie dominiert sind, besteht Bosnien eigentlich nur aus ethnischen Minderheiten. Wie sehen jetzt heute die Beziehungen zwischen diesen verschiedenen Minderheiten 20 Jahre nach dem Frieden von Dayton aus?
Das ist sehr schwer zu verallgemeinern. Auf politischer Ebene, dadurch, dass eben auch die ganze politische Struktur sich immer entlang dieser ethnischen Grenzen der drei großen Ethnien entlang zieht, ist es schon so, dass da die Fronten sehr verhärtet sind. Auf lokaler Ebene gibt es gerade bei Bosniaken und Kroaten auch viel Kooperation, aber es kommt eben immer sehr darauf an. Also es gibt Dörfer, die relativ gemischt sind, in denen Menschen auch gut zusammenleben und dann wiederum Dörfer, die entweder nur von einer Ethnie bewohnt werden und wo rückkehrende Geflüchtete beispielsweise auch gar nicht hinwollen, weil sie Angst haben, dass sie dann in der Minderheit sind. Und es gibt auch offenen Hass, also es ist so eine ganze Bandbreite. Also das Hauptproblem ist einfach, dass seit dem Bosnienkrieg und durch die Schaffung von diesen beiden Entitäten auch es eben nicht mehr so viele gemischte Städte gibt, was halt vor dem Krieg der Standard war.
Du hattest am Anfang gesagt, dass es eine starke Diskriminierung gibt und dass diese auch also in der Verfassung verankert ist. Wie sieht die Behandlung von Minderheiten in Bosnien-Herzegowina aus?
Es ist so, dass es immer nur um die drei großen Ethnien in der Verfassung geht. Wir haben unfassbar viele Rechte. Das auszuführen führt, glaube ich, ein bisschen zu weit jetzt in einem Interview. Beispielsweise die Präsidentschaft des Landes. Also es gibt nicht einen Präsidenten, sondern eine Präsidentschaft, die aus drei Personen besteht. Und da ist in der Verfassung festgeschrieben, dass das immer eine Person von serbischer Seite, eine Person von kroatischer Seite und eine Person von bosniakischer Seite sein muss. Und eine ähnliche Regelung gibt es auch für eine der beiden Kammern vom zentralstaatlichen Parlament. Also da kann man nur reingewählt werden, wenn man eine dieser drei Ethnien angehört. Und eben das heißt halt auch im Umkehrschluss, dass beispielsweise Roma oder Juden oder die kleineren nationalen Minderheiten in Bosnien an diesen Wahlen überhaupt nicht teilnehmen können. Also sie können sich nicht aufstellen lassen, weil sie nicht dieser großen Ethnie angehören. Dann gibt es auch diverse Stellen in der Verwaltung, die nach ethnischen Quota besetzt werden. Und da ist dann ein bisschen das Problem, dass es keinen aktuellen Zensus gibt. Und die Stellen sich immer noch nach der Anzahl der Mitglieder einer Ethnie von 1991 richten, also von vorm Krieg. Und natürlich hat der Krieg diese Zahlen sehr geändert und vor allen Dingen gab es eben 91 auch die Möglichkeit, sich als jugoslawisch zu bezeichnen, als Ethnie. Und das haben gerade viele Roma auch gemacht. Und deswegen gibt es nach diesem Zensus, ich glaube, 9000 Roma angeblich in Bosnien. Und dementsprechend wenige können dann auch über die ethnischen Quota in die Verwaltung eingestellt werden. Man schätzt aber, dass ungefähr mittlerweile 100.000 Roma in Bosnien leben.
Es gab 2014 große Proteste in Bosnien, die teilweise auch als bosnischer Frühling genannt wurden. Kannst du vielleicht kurz erklären, was war das Anliegen und welche Auswirkungen das hatte?
Der Auslöser für diese Proteste war im Februar 2014, dass das Parlament seit Monaten versucht hat, gemeinsame neue Identifikationsnummern für die Ausweise auf gesamtstaatlicher Ebene zu schaffen und dass das eben gerade auch von der Seite der Republika Srpska ziemlich blockiert wurde, mit der Begründung, dass es eben gar nicht Aufgabe des Zentralstaates sei. Und dann gab es eben einen Fall von einem Neugeborenen, glaube ich, einem Kleinkind, das dann eben keinen Ausweis mehr bekommen hat, weil dann irgendwann keine Ausweise mehr ausgestellt wurden. Das war schwer krankes Kind, konnte dann nicht zur Behandlung nach Belgrad ausreisen. Und das hat dann, das war so der Auslöser für die Proteste. Und gleichzeitig haben eben in Tuzla, das ist eine größere Stadt, Arbeiter, die, ich glaube, seit einem halben Jahr oder so ihren Lohn nicht mehr bekommen haben und die Firma dann bankrott ging, protestiert, um eben die ausstehenden Lohnzahlungen zu bekommen. Und es gab dann so eine Dynamik, die dann eigentlich so die Unzufriedenheit der Bevölkerung vor allen Dingen über den politischen Stillstand und auch die verbreitete Korruption eigentlich auf die Straße getragen hat. Ich würde sagen, dass davon nicht wirklich viel übrig geblieben ist, zwei Jahre später. Man kann aber schon sagen, dass so ein bisschen, dass die Zivilgesellschaft seitdem ein bisschen gestärkt wurde. Es war vielleicht einfach für sie selbst gut, mal auf die Straße zu gehen, aber politisch irgendeinen Einfluss hatten diese Proteste nicht wirklich.
Kannst du vielleicht erklären, inwiefern Bosnien und Herzegowina heute ein sicheres Herkunftsland ist oder eben nicht?
Ja, also meiner Meinung nach ist es kein sicheres Herkunftsland. Also vor allen Dingen für Minderheiten nicht, da eben anders als in den meisten Balkanstaaten Diskriminierung in Bosnien halt tatsächlich in der Verfassung festgeschrieben ist. Also von Seiten der Bundesregierung, die Bosnien eben zum sicheren Herkunftsland erklärt hat, kann man sich im Fall von den meisten anderen Balkanstaaten so ein bisschen darauf zurückziehen, dass man sagt, da gibt es doch wunderbare Gesetze zum Schutz von Minderheiten und so weiter. Und in Bosnien ist halt nicht mal das der Fall. Also es ist halt nicht mal so, dass auf dem Papier Minderheiten geschützt sind. Durch diese Einschränkungen, die ich vorher geschildert habe, werden eben gerade Roma auch, also deren passives Wahlrecht ist faktisch eingeschränkt. Und das bedeutet meiner Meinung nach eigentlich eine politische Diskriminierung bis je nachdem sogar Verfolgung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe. Das ist meiner Meinung nach ein Fluchtgrund. Und ich finde es dann eben ziemlich höhnisch, dann Bosnien als sicheren Herkunftsstaat zu deklarieren. Die Sicherheitslage in Bosnien, also die ist jetzt nicht dramatisch, aber es ist eben immer noch eine EUFOR-Truppe stationiert. Und ich finde es an sich schwierig zu sagen, ja, einerseits schicken wir Soldaten in ein Land, um die Stabilität und Sicherheit dort zu garantieren. Andererseits sagen wir, es ist ein sicherer Herkunftsstaat und Menschen dürfen nicht von dort fliehen.
Du hast die EUFOR-Mission erwähnt. Welche Rolle spielt die EU allgemein in Bosnien?
Die EU spielt eine relativ große Rolle in Bosnien. Einerseits haben sie eben 2004 von der NATO die Friedenssicherungsmission übernommen, eben besagte EUFOR, und ist damit zuständig für die militärische Überwachung der Umsetzung des Dayton-Vertrages. Und dann hat die EU eben durch das Büro des Hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft eine extrem starke politische Einflussmöglichkeit in Bosnien. Also dieser eine EU-Diplomat, der dann der Hohe Repräsentant ist, hat seit 97 eigentlich die Möglichkeit, Gesetze zu erlassen und Politiker zu entlassen, neue Behörden zu schaffen etc. Also der hat extrem viele Einflussmöglichkeiten auf bosnische Politik und kann eigentlich sämtliche demokratisch gewählte Institutionen auch überstimmen.
Und wie wird diese Rolle tatsächlich benutzt? Ist es zu Fällen gekommen, wo Gesetze von diesem Vertreter erlassen wurden oder gewählte VertreterInnen entlassen wurden?
Ja, also das ist mehrmals vorgekommen. In den letzten Jahren jetzt nicht mehr so häufig, weil so seit dem letzten Verfassungsreformversuch von, ich glaube 2009, die EU sich da sehr zurückhält. Aber also gerade in den ersten 10 Jahren nach dem Krieg wurden da sehr viele Politiker entlassen und auch diverse Gesetze dann eben durchgedrückt.
In den letzten Tagen habe ich gesehen, sind in den deutschsprachigen Medien ist die Frage des Dschihadismus in Bosnien aufgetaucht. Welche Rolle spielen dschihadistische Tendenzen in diesem Land und wie geht der Staat damit um?
Also ich bin jetzt keine Expertin auf dem Gebiet. Also es gab bereits im Bosnienkrieg eben dschihadistische Kämpfer, vor allen Dingen aus der arabischen Region, die nach Bosnien gekommen sind. Die Behörden haben dann nach dem Bosnienkrieg sehr stark versucht, diese Kämpfer auch wieder außer Landes zu bekommen, was dann irgendwann ganz gut geglückt ist. Mittlerweile drängt eben schon auch der IS nach Bosnien. Ich finde die Berichterstattung ein bisschen übertrieben, ehrlich gestanden. Also es gibt vereinzelt Bosnier, die nach Syrien gehen und kämpfen, aber auch jetzt nicht mehr als aus westlichen Staaten. Das Einzige, was ich als Problem sehe, ist, dass also Jugendarbeitslosigkeit liegt bei ungefähr 60% in Bosnien und die Menschen dort haben einfach keine Perspektive, gerade junge Leute. Und Perspektivlosigkeit ist eben ein guter Nährboden für Terrorismus. Also deswegen habe ich so Bauchschmerzen mit dieser Berichterstattung, dass der Islam in Bosnien eigentlich extrem liberal ist. Also ich war das letzte Mal dort während dem Ramadan und das hat eigentlich überhaupt keine Auswirkungen aufs öffentliche Leben gehabt. Es war dann vielleicht so, dass Menschen nicht geraucht haben oder so. Und natürlich gibt es dann immer wieder einzelne Fälle, gerade auch im ländlichen Raum, wo Dschihadisten Gehör finden, aber ich finde, es wird so aus westlicher Perspektive eben wird die Gefahr so ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, der IS kann genauso gut Leute in Düsseldorf rekrutieren wie in Tuzla oder Sarajevo.